Hallo, schön, dass du da bist. Bevor es mit meiner Podcast-Folge losgeht, möchte ich dich auf ein anderes Format aufmerksam machen. Selbsthilfe hat Stimme. Ein Podcast, in dem es um Schicksale geht, aber eben auch um Lebensfreude, Zusammenhalt und Unterstützung. Selena Herr spricht mit Menschen über ihr Leben mit chronischen Erkrankungen, Süchten oder psychischen Herausforderungen. Es geht um persönliche Erfahrungen in Selbsthilfegruppen und wie und warum diese ihren Alltag maßgeblich verbessern. Außerdem klärt sie darüber auf, wie man seine eigene Selbsthilfegruppe gründen kann und räumt mit Vorurteilen gegenüber Betroffenen auf. So entsteht Sichtbarkeit für Themen von A wie Autismus über E wie Endometriose bis hin zu S wie Schlaganfall. Ehrlich, authentisch, wirksam. Hör doch mal rein. In Selbsthilfe hat Stimme. Auf Spotify und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Hoho, haha. Herzlich willkommen bei meinem Podcast Die Kraft des Lachens. Infos, Geschichten und heitere Übungen zur Bewusstseinserweiterung und Bewusstseinserheiterung. Jeden ersten Mittwoch im Monat eine neue Folge.
Kennst du das? Du gehst durch die Stadt, hörst jemanden lachen und denkst, lacht der über mich? Was ist darauf deine Reaktion? Lächelst du und freust dich auch? Oder hast du ein ungutes Gefühl und fühlst dich eher ausgelacht? Schnell fühlen wir uns beobachtet und bewertet. Das füttert unsere Angst, ausgelacht zu werden. Dafür gibt es eine medizinische Bezeichnung, die Gelotophobie. Gelos, das Lachen, und Phobie, Angst und Furcht. Die Angst, ausgelacht zu werden, ist verbunden mit dem sogenannten Pinocchio-Komplex. Dr. Michael Tietze, Pionier des therapeutischen Humors, Psychotherapeut, Wissenschaftler und einiges mehr, hat als erster dem Phänomen der Gelotophobie Beachtung geschenkt und 1995 die Erkrankung so benannt. Ich freue mich sehr, zu dieser Thematik den Experten Dr. Michael Tietze in meinem Podcast Die Kraft des Lachens begrüßen zu können. Lieber Michael, herzlich willkommen in meinem Podcast Die Kraft des Lachens. Bitte stell dich doch als erstes unseren Hörern und Hörerinnen einmal vor.
Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich auch sehr. Du hast ja schon gesagt, einiges mehr. Das sage ich jetzt, was ich noch einiges mehr bin. Ich bin Opa. Ich habe zwei Enkelkinder und die haben mir unheimlich viele Anregungen gegeben, was das Lachen betrifft und welche Arten des Lachens es so gibt. Denn offenbar scheint es auch angeboren zu sein. Also der Typus des jeweils so oder anders Lachenden, der ist uns schon in die Wiege gelegt. Es gibt, das sehe ich ja auch bei meinen Enkelkindern, es gibt Kinder, die können ganz offen jemandem ins Gesicht schauen, jemanden anlachen und auf einen zurennen. Die sind natürlich auch ein bisschen frech manchmal. Das sind die extravertierten Kinder, die überhaupt keine Probleme mit Heiterkeit haben. Dann gibt es die anderen, die zurückhaltender sind. Und die verhalten sich dann so, dass sie nicht unbedingt gerne mit Fremden Blickkontakt herstellen, sondern vielleicht so ihre eigenen kleinen Füße sich angucken. Vielleicht sich auch, weil sie verlegen sind, ein bisschen so ins Gesicht fahren, die Augen vielleicht dabei verdecken. Und die zeigen, dass sie nicht von vornherein bereit sind, mitzulachen. Das kann natürlich, du hast das ja schon angesprochen, Gelotophobie ist dann überhaupt nichts Krankhaftes, kann aber bei anderen Kindern, kann das dann unter Umständen auch den Eindruck erwecken, oh, da ist jemand, der ist vielleicht nicht so in der Lage mitzumachen und so stark und wild und so weiter. Und da könnten wir es doch vielleicht mal versuchen, so jemanden ein klein bisschen vorzuführen, unsere Späßchen zu machen, wie auch immer. Und wenn dieses Kind dann darauf abweisend reagiert, dann kann es sein, dass es, wenn es dann nicht die Unterstützung durch das Elternhaus, Kita und sowas bekommt, dass es dann vielleicht das Lachen gar nicht so mag.
Ja, interessant. Gute Beobachtungen. Ja, das Lachen kann verbinden, es kann aber auch trennen. Das Lachen kann heilen, aber auch verletzen. Das ist die doppelsinnige Funktion des Lachens. Bitte klär uns doch darüber mal auf.
Ja, da sind wir jetzt natürlich mitten in der Theorie der Lachforschung und da gibt es ja natürlich ganz berühmte Verhaltensforscher wie Konrad Lorenz oder Irenaeus Eibisfeld, die immer gesagt haben, wenn wir uns die Entwicklungsgeschichte, also die Phylogenese des Menschen anschauen, dann kommen wir dann irgendwann in der Höhle von denjenigen an, die sich damals vielleicht mit den Neandertalern auch ein bisschen vermischt haben. Da gibt es ja inzwischen auch Befunde, finde ich ganz spannend dazu. Und da meinen die Verhaltensforscher, damals hatte das Lachen in einer Zeit, wo die Menschen vielleicht noch gar nicht verbale Sprechen so beherrscht haben, wie wir das heute können, da hatte das eine ganz wichtige kommunikative Funktion. Das Lachen hat innerhalb der Bezugsgruppe, also diejenigen, die in einer Höhle zusammensaßen, dann ein Band hergestellt. Die wurden in diesem gemeinsamen Lachen, wurden die sozusagen zu einer Gemeinschaft derjenigen, die sich daran gefreut haben, dass sie es warm hatten, dass sie ums Feuer saßen, dass sie sich Geschichten erzählt haben. Und wenn man sich vorstellt, da gehen die Verhaltensforscher in ihrer Fantasie dann weiter und sagen, wenn jetzt also die Jäger morgens dann in die gefährliche Welt dann rausgegangen sind und dann vielleicht einen Säbelzahntiger erlegt haben oder vielleicht mit anderen Menschen zusammenkamen, die denen gar nicht so freundschaftlich gesinnt waren, dann gab es einen Kampf und wenn sie den gewonnen haben, wenn sie das gefährliche Tier erlegt haben, dann gab es ein Lachen, das ein Triumphgeschrei war. Und das war dann so laut, dass auch diejenigen in der Höhle das gehört haben und dann wussten, jetzt kann uns nichts passieren. Wir sind auf der sicheren Seite und dann hat dieses Signal des Triumphlachens wieder dazu geführt, dass sich diese verbliebenen Mitglieder dieser Sippe sich dann wieder in ihrem gemeinsamen Lachen, das, wodurch sie ja dazu angesteckt wurden, sich dann wieder zu einer Einheit dann formiert haben. Aber jetzt, wenn man sich vorstellt, dass jetzt diese Jäger Feinde, Gegner besiegt hatten und die jetzt eben den Kürzeren ziehen mussten, die haben dieses Triumphlachen natürlich dann nicht positiv erlebt, sagen die Verhandler. Die haben das dann eher als etwas Demütigendes, etwas Verhöhnendes erlebt und bekamen durch dieses gleiche Lachen, das die Bezugsgruppe als positiv erlebte, bekamen sie die Botschaft, wir sind die Schwächeren und wir haben das Nachsehen.
Mhm. Ja, kann man sich gut vorstellen. Und du hast jetzt von den Höhlen und von der Vorzeit sozusagen berichtet. Und kann man das doch, denke ich, genauso übertragen auf heute, oder? Wie sehe ich das?
Das kann man machen. Und da sind wir natürlich jetzt auch schon mitten in der Antike, wo tatsächlich mit Aristoteles die ersten Philosophen sich mit dem Lachen befasst haben. Und zwar im Zusammenhang mit der Entstehung des Komischen. Und Aristoteles, der ging davon aus, dass Lachen immer nur dann wirklich ganz sicher entstehen kann, wenn jemand über einen Abwärtsvergleich mit Personen konfrontiert wird, die nicht den Idealnormen der Gesellschaft entsprechen. Also er hat das nicht als Idealnorm bezeichnet, sondern er hat gesagt, Lachen entsteht dann, wenn man wahrnimmt, dass es Personen gibt, die hässlicher sind als wir alle, so wie wir alle sein möchten. Wir möchten ja schön sein. Und da begann im Prinzip auch die Erforschung des Komischen. Komisch kommt aus dem griechischen Begriff komos. Und das war ein riesiger, überdimensionierter Phallus. Der wurde vor einer Prozession zum Festtag von Dionysos, dem Gott der Lustbarkeit, auch des Weingenusses und des guten Lebens, vor dieser Prozession getragen. Und natürlich kann man sich vorstellen, Gott des Weingenusses, die Teilnehmer an dieser Prozession, die hatten schon einiges Intus. Also die waren nicht nur angeheitert, sondern viele schwankten, fielen auch hin. Und diejenigen, die das dann am Straßenrand gesehen haben, wie diese Prozession kam, mit richtig Betrunkenen, die amüsierten sich. Die fanden das toll, die schwankten und die umarmten sich und die fielen dann zusammen auf den Boden und so weiter. Und dann schreibt Aristoteles und dann hatte man das Bedürfnis, das nicht nur einmal im Jahr zu sehen, sondern eigentlich immer. Und so entstand dann die Komödie. Es wurde also im Theater, wurden also zunächst mal Menschen dargestellt, die in ihren körperlichen Bewegungen nicht harmonisch waren, eben wie die Betrunkenen. Da kam man dann auf die Idee, auch Behinderte, Schwachsinnige und so weiter dann vorzuführen und Aristoteles schreibt, aber das waren dann Schauspieler, die das gemacht haben. Die hatten die Aufgabe, den Anwesenden zu zeigen, wie es aussieht, wenn jemand nicht dem entspricht, was wir eigentlich alle sein wollen, nämlich schön und harmonisch, in der Lage, unsere körperlichen Bewegungen dann auch zu koordinieren. Und das war im Prinzip auch der Beginn des Clownswesens. Ja, das wurde dann ja in der Zeit von Shakespeare wurde das ja dann aufgegriffen. Da gehörte es einfach zu einer fahrenden Truppe von Schauspielern, dass sie einige dabei hatten, die übergewichtig waren und die vielleicht auch verwaschen gesprochen haben, gestammelt, gestottert haben, die dann Doppelkinn hatten, einen Buckel hatten und so weiter. Das waren die Publikumsmagneten, an denen konnte man sich delektieren. Warum? Weil ein Abwärtsvergleich ermöglicht wurde. Ein Abwärtsvergleich, den ja auch schon die Verhaltensforscher beschrieben haben und ein berühmter Philosoph der damaligen Zeit, also des 16. Jahrhunderts, Thomas Hobbes, hat gesagt, Lachen entsteht dann, wenn wir ein triumphales Gefühl empfinden, dass wir besser sind als diejenigen, mit denen wir konfrontiert sind. Und aus diesem Triumphgefühl entstehen dann die Laute des Lachens. Wir lachen hämisch, wir lachen befriedigt, weil wir erkannt haben, wir sind besser als jemand anderer. Das ist der Abwärtsvergleich. Mhm. Und Demokrit, ein anderer Philosoph, bekannt als Vater der Atomforschung, aber auch der Glücksforschung. Und der hat gesagt, wenn du glücklich sein willst, dann vergleich dich mit jenen Unglücklichen, die nicht vom Schicksal so gut ausgestattet sind wie du, denen es schlechter geht, die nicht so schön sind und so weiter, die ärmer sind als du. Und vergleich dich auch mit dir selbst, wie du in deinem Leben gewesen bist, in Situationen, in denen es dir schlechter ging als jetzt. Und wenn du das machst, wirst du glücklich. Wenn du es umgekehrt machst, dich mit Menschen vergleichst, die besser dastehen als du, die schöner sind, die reicher sind. Und wenn du dich mit dir vergleichst, wie du zum Beispiel in deiner Jugend ausgesehen hast, dann siehst, dass du das heute nicht mehr bist, dann entsteht ein Gefühl von Niedergeschlagenheit und das musst du vermeiden.
Ja, gut. Das sind ja auch die Sachen, wo ich so gerade merke, dass sich da auch so ein Unwohlsein in mir so bemerkbar macht, dass man sich ja auf Kosten der anderen dann vergnügt. Das ist ja auch bei Witzen ganz oft der Fall, so Witze, die unter der Gürtellinie sind, ne, wo man auch immer so auf andere herabschaut und das ja eine Schadenfreude ist, die schon auch ja sowas Gehässiges eigentlich hat, ne, oder?
Schadenfreude ist hundertprozentig ein Ausdruck dieser Abwärtsvergleiche. Und das beginnt schon in der Kindheit. Und in der Forschung geht man davon aus, dass es zwei Formen von Schadenfreude gibt. Das eine ist die hämische Schadenfreude. Die empfinden ältere Geschwister ihren jüngeren Geschwistern gegenüber oder anderen Kindern gegenüber, die noch nicht so kompetent sind wie sie. Und indem sie sich über sie lustig machen, ihnen Streiche spielen, so entstanden auch die Aprilscherze, dass man also weniger Kompetente vorführt, ihnen einen Narrenauftrag gibt, sie an der Nase herumführt und so weiter, dann können diejenigen, die vom Schicksal besser ausgestattet sind, weil sie eben kompetenter, älter sind, die können sich dann einem hämischen Lachen hingeben, einem schadenfreudigen Lachen. Und das wird interessanterweise heute immer mehr als Quelle der Belustigung angesehen. Wenn man sich diese Formate im Fernsehen anschaut, in den Comedies, da geht es oft eben darum, dass man Leute, die nicht so gut dran sind wie man selber, dass man die dann vorführt. Es gibt Sendungen, wo man Menschen mit 300 Kilo zeigt oder Menschen, die in einer vermüllten Wohnung leben, also im Trash-TV. Und daneben gibt es dann eine zweite Form von Schadenfreude, die moralisch gerechtfertigt ist. Das ist die ausgleichende Schadenfreude. Und da geht man davon aus, dass die weniger kompetenten Kinder, die jüngeren Kinder, die noch nicht so viel wissen, die noch nicht so gut sprechen können, sich immer freuen, wenn das kompetentere Kind, das ältere Geschwister, auch einmal sich einen Fehler leistet, auf die Nase fällt. Und das ist diese Form von Komödie, die man zum Beispiel im klassischen Kabarett kennt, wo man sich über Politiker, Großkopfete lustig macht. In der Satire, in der Karikatur und so weiter werden die Mächtigen, die werden durch den Kakao gezogen Und da geht man davon aus, dass das für Menschen ganz, ganz wichtig ist, damit sie ihre eigene Unvollkommenheit, ihre niedrige Position dadurch kompensieren können.
Ja, ich denke, wir hatten ja auch das mit der Angst, ausgelacht zu werden, so angesprochen. Das heißt, ich mache es mir damit auch einfacher, dass ich über jemand anderen lache, bevor man über mich lacht. Oder stärkt mich das dann in meinem eigenen Sein?
Das
Wie sieht das da aus?
geht genau in diese Richtung. Auch da kann man sich Kinder anschauen. Also Kinder, die sozial kompetent sind, einigermaßen sozial kompetent sind, die sind unheimlich daran interessiert, sich in eine Gruppe einzufügen. Und nun geht man davon aus, dass jede Gruppenbildung dann besser entstehen kann, wenn es Außenseiter gibt, wenn es also diese schwarzen Schafe gibt oder im Englischen sagt man Scapegoat. Sodass also die Kinder, die eben nicht diese Voraussetzungen haben, sozial kompetent zu sein, locker zu sein, zu wissen, wie man sich anzieht und welche Musikvorlieben jetzt gerade angesagt sind und so weiter, dass die dann schnell in die Außenseiterposition kommen und die werden dann gemobbt, die werden so ein bisschen zunächst mal vielleicht harmlos ausgelacht und das kann dann so weit kommen, dass es dann ziemlich schlimme Vorgänge gibt, die heute den Pädagogen große Sorgen macht, weil wir eben den Kindern auch mehr Freiheiten lassen. Und dann kommen diese instinktiven Reaktionen zustande, dass Außenseiter sehr schnell verlacht werden. Und diejenigen, die sie verlachen, fühlen sich einfach gut. Sie haben noch gar nicht die Vorstellung, dass es unmoralisch ist. Aber diejenigen, die dann als provozierende Opfer, so bezeichnet man das in der Viktimologie, also in der Erforschung dieser Phänomene, die beginnen dann das Lachen insgesamt, also nicht nur das Verlachen, sondern auch ein positiv gemeintes Lachen, ein Anlächeln, etwas, was eigentlich verbindlich ist, dann als ein aversives Signal aufzufassen. Und die entwickeln dann eben diese Gelotophobie, das heißt eine generalisierte Angst vor jeder Form des Lachens. Und was ist die Konsequenz? Dass sich diese Menschen dann mehr und mehr aus der sozialen Gemeinschaft zurückziehen, weil sie eben befürchten, dass sie immer wieder Anlass zu einem Lachen sind, das ihnen wehtut.
Ja, und das ist ja auch die Gefahr, was wir ja auch, du hast eben schon Schule auch angesprochen, die Gefahr des Mobbing. Das sind ja wirklich dann Kinder, Jugendliche, die prädestiniert dafür sind, dass man die sich für die fürchterliche Form des Mobbings.
Das sind oft Kinder, die wir bezeichnen dann als den Typus des Eremiten, also Einzelgänger, sehr introvertiert, aber auch sehr aktiv, wenn sie mal in Ruhe gelassen werden, die dann auch wahnsinnig gute Erfolge erzielen in der Schule. Das sind diese Nerds, ja, die dann auch schon mit 15 Jahren am Computer Techniken beherrschen, die dann viele Erwachsene nicht drauf haben, die gute Noten machen, die bei den Lehrern beliebt sind. Und das ist dann wieder zusätzlich ein Anlass für diejenigen, die eben nicht so erfolgreich sind auf dem schulischen Gebiet. Da würde ja dann ein Aufwärtsvergleich entstehen, der Unlustgefühle hervorruft. Und dann, wenn man sich zusammentut als Gruppe und die dann als Spacker und Streber und Arschkrieger von Lehrern und sowas dann typisiert, dann hat man wieder die Gewähr, dass man sich denen überlegen fühlen kann. Und das ist eigentlich ein richtiger Teufelskreis.
Das ist ein Teufelskreis, genau, wogegen sich der andere, das Opfer sozusagen, nur erwehren könnte, wenn er stark genug ist. Und da ist ja genau das Problem, ne? Dass er vorher durch alles, was er erlebt hat, schon so in eine Schwäche gegangen ist, dass er viel Angst hat, ne? Also
Ja, aber
Gelotophobie, die Angst, ne?
da kommt natürlich gleich die Frage, wie lässt sich das therapieren, wenn man das also rein auf kognitive Weise macht, indem dann der Lehrer dann erzählt, dass das nicht gut ist und dass man denen schadet und so weiter, dann kann das vielleicht für einen Augenblick etwas bringen, aber es ist nicht die richtige Kur. Ich könnte mir vorstellen, wenn Pädagogen sich entschließen, mit ihren Schülern eine Lachgemeinschaft herzustellen. Zum Beispiel, indem sie Lach-Yoga-Übungen machen und diese Außenseiter dann ganz bewusst integrieren in solche Gruppen, dann kann im gemeinsamen Lachen dann auch Verbundenheit entstehen. Das ist etwas so Elementares, dass das gar nicht über den Kopf geht, sondern es geht über den Bauch, übers Gefühl. Und je mehr Kinder, die ausgegrenzt werden, mit denjenigen, die sie zunächst verlacht haben, gemeinsam lachen, kann auf paradoxe Weise kann dann eine Korrektur dieser sehr verhängnisvollen Einstellung entstehen, die dann auch im späteren Alter natürlich dazu führt, dass diese Menschen sonst vereinsamen würden.
Ja, das ist eine tolle Maßnahme. Finde ich total gut. Wenn es jetzt in die Schule integriert würde, so als Sonderfach, so wie das Schulfach Glück, was teilweise ja schon angeboten wird, oder dass man wirklich diese Lach-Yoga-Übungen am Anfang des Tages macht oder Achtsamkeitsübungen, all das, was die Jugendlichen, die Kinder mehr zusammenführt und auch ein Bewusstsein schärft, was da eigentlich passiert und was viel gemeinschaftlicher, stärkender gemeinsam sein könnte. Weil ich denke, auch die auf beiden Seiten ist ja eine Schwäche. Also die den Abwärtsvergleich machen, die haben eine Schwäche. Das Opfer wird geschwächt. Also wenn insgesamt eine Stärkung stattfinden könnte, das wäre doch großartig.
Ja, und das ist das Schlagwort Lachgemeinschaft. Und es ist tatsächlich so, davon habe ich gehört, dass in den Vereinigten Staaten schon an etlichen Schulen das praktiziert wird. Und eine ganz große Missionarin auf dem Gebiet ist Jodi Blanco, die selber Opfer gewesen ist, eine schlimme Kindheit erlebt hat und die das in ihrem Buch Don't Laugh at Me beschrieben hat, ein absoluter Bestseller in den Vereinigten Staaten. Und die hat sich dann als Erwachsene, hat sie die Stärke gehabt, dass sie dann durch alle möglichen Schulen gereist ist und vor Hunderten von Schülern und Lehrern über das gesprochen hat, was man ihr angetan hat, was sie sich antun ließ, weil sie nicht anders konnte. Und die hat wesentlich dazu beigetragen, dass man sich jetzt in den Schulen überlegt hat, wie man andere Formen des Lachens, also nicht herabsetzende Formen des Lachens, die andere ausgrenzen, die andere kränken, die andere dazu führen, dass sie sich gemobbt fühlen, sondern verbindende Formen des Lachens, des gemeinsamen Lachens einführt. Das hat etwas natürlich auch mit Glücksforschung zu tun, ist aber letztendlich nichts anderes als ein spielerisches Herangehen an das Lachen in einer angstfreien Weise, die möglich ist, sobald man einen strukturierten Rahmen hat. Und ich komme da nochmal auf das Lach-Yoga zurück. Da ist das ja sehr gut schon realisiert worden. Und wenn man sich vorstellt, 2-3 Mal in der Woche lachen Schüler, alle Schüler zusammen, dann werden auch die Außenseiter, die bisher gemobbt wurden, die werden dann nolens volens Teil der Gemeinschaft, der Lachgemeinschaft.
Sehr schön, das hört sich sehr gut an. Ja, und diese Aktion von dieser Frau, wie heißt die Autorin bitte nochmal?
Jodi Blanco. Man kann das googeln und man sieht dann, wie sie ihre Vorträge macht bei YouTube. Es ist unglaublich beeindruckend, wie viel Energie diese Frau hat. Wir hatten gestern ein Seminar, wo wir uns das auch mal angeschaut haben und sie sprach zuerst sehr stark, aber als sie dann über die Kränkungen dann berichtete, die ihr über das Lachen der anderen, sie sagte auch, die haben sich nichts dabei gedacht, das sind keine bösen Menschen gewesen, sondern die konnten gar nichts anderes. Als sie darüber sprach, dann war sie nicht mehr in der Lage, flüssig weiterzureden und man sah den Schmerz in ihrem Gesicht und sie sagte, ich wirke jetzt wie eine starke, erfolgreiche Frau, aber die Wunden, die mir dieses Lachen der anderen zugefügt wurden, die werde ich immer haben, aber ich kann lernen, damit umzugehen, indem ich lerne, nicht das Opfer dieses Lachens zu sein, sondern diejenige zu sein, die es schafft, dann die Lacher auf ihrer Seite zu haben, nicht gegen sich zu haben.
Ja, ich denke, das ist genau das, was natürlich total rüberkommt, wenn sie diese Vorträge hält. Na, dass sie das theoretische Wissen hat und eben ihre eigene Geschichte und diese Betroffenheit und genau weiß, wie man sich da fühlt und wie wichtig das ist, damit aufzuräumen, ganz großartig. Ja, das finde ich toll. Was hat Schamangst mit Gelotophobie zu tun?
Ja, das ist auch etwas, was sehr plausibel ist. Sobald jemand erlebt, immer wieder Aufwärtsvergleiche machen zu müssen, also Menschen so zu erleben, dass die in einer höheren Position sind, aus der heraus sie dann geneigt sind, mit mir selber einen Abwärtsvergleich herzustellen. Dann entsteht ein Gefühl von Minderwertigkeit, wie das Alfred Adler erstmals in der Psychotherapie-Geschichte so beschrieben hat, der Minderwertigkeitskomplex, also das Gefühl, ich bin weniger wert, ich bin weniger stark, ich bin weniger gut als diejenigen, die mir mit einem lachenden Gesicht entgegentreten. Und das ist die Voraussetzung für Scham. Scham ist das Gefühl, das ich habe, wenn ich denke, ich bin so, wie ich bin, nicht gut genug. Es gibt in den Vereinigten Staaten eine Homepage von Shame-Bound People und da steht auf der Frontpage, something's wrong with me. Es ist etwas an mir, was schlecht ist und das kann ich nicht korrigieren. Das ist die subjektive Meinung. Im Gegensatz zu Schuldgefühlen, die kann man ja korrigieren. Dann mache ich etwas, was nicht moralisch richtig war. Das kann ich bereuen, das kann ich korrigieren. Aber die Schamhaltung, dass ich überzeugt bin, als Person global minderwertig, schlecht zu sein, defizient zu sein, das ist etwas, das lässt sich willentlich nicht wegbekommen. Und diese Schamüberzeugung führt in die Minusspirale, dass dann ein Vermeidungsverhalten, ein soziales Vermeidungsverhalten erfolgt. Und das bringt diesen Menschen natürlich immer mehr in die Außenseiterposition und reizt die anderen dann auch immer mehr zu der Überzeugung, das ist ein komischer Typ. Und jemand, der komisch ist, das hat Aristoteles schon gesagt, ist natürlich dann auch ein Reiz für ein Lachen, das die eigene Integrität, die eigene Überlegenheit dann in einer triumphierenden Weise zum Ausdruck bringt und wieder bei diesem beschämten Opfer zu einem Rückzugsverhalten und zu einer Verstärkung der Überzeugung führt, ich bin komisch, ich bin so wie ich bin, nicht in Ordnung.
Ja, das finde ich nochmal interessant, dass du das unterscheidest mit der Schamangst und mit der Schuld, dass man Schuld bearbeiten kann, nur dass ich da gedanklich meine Muster und alles ändern kann, mich entschuldigen kann, entschuld. Ne? Und mit der Schamangst ist es schwieriger. Wie kann ich denn damit dann umgehen? Wie kann ich das denn für mich auflösen?
Also Schuld, das ist eine moralische Verfehlung, das hat die katholische Kirche dann ja mit der Beichte dann auch gut hingekriegt. Man geht dann hin, beichtet, kriegt die Absolution, dann ist es wieder okay. Bei der Scham ist es so, das hat etwas mit meiner Selbstachtung zu tun. Meinen eigenen Selbstwert, wie ich ihn mir zugestehe, wenn ich überzeugt bin, etwas stimmt mit mir nicht, ich bin so, wie ich bin, bin ich nicht in Ordnung, dann bedeutet es, dass ich gar keinen anderen Ausweg habe, als daran zu arbeiten, dass mein Selbstwertgefühl gestärkt wird. Mhm. Und das Selbstwertgefühl wird natürlich, das versuchen die Nerds ja dauernd, wird durch berufliche Erfolge gefüttert. Aber das ist nicht alles. Das ist ja dann nur ein Aspekt. Emotional kann das Selbstwertgefühl nur gestärkt werden, wenn ich merke, dass die anderen mich mit einem Gesichtsausdruck, in dem ein Lächeln ist, das mir zeigt, dass meine Wahrnehmung, dass die Wahrnehmung meiner Person, ja, das Bild, das ich den anderen zeige, dass das völlig in Ordnung ist. Deswegen ist es ja immer ein Imageproblem, wenn ich Schamangst habe. Mhm. Image und Imago, das hängt zusammen, das ist ein Bild, das Selbstbild. Und über die Spiegelneuronen bringe ich die anderen, das ist eine Beziehungsmanipulation, dazu, mir immer wieder zu spiegeln, wie mein Selbstwert ist, wenn sich jemand schämt und den anderen nicht in die Augen schauen kann, wenn der Blick wegflackert, wenn der ganze Körper verkrampft in dieser Anspannung. Da wären wir auch bei der Marionette, beim Pinocchio. Dann werden die anderen, wenn sie mich anlächeln, niemals mir diese über das Lächeln oder eben auch Lachen, diese Anerkennung geben können, die mich in meinem Selbstwert bestätigt, sondern es ist vielleicht ein mitleidiges Lächeln und das ist kontraproduktiv. Ich kann nur dann mein Selbstwert, mein Image aufpolieren, wenn die anderen mich als gleichwertig sehen. Und da komme ich nochmal drauf zurück. Ein Mensch, der immer wieder in einer Lachgemeinschaft mit anderen merkt, dieses Lachen, das hier entsteht, das zielt nicht darauf ab, mir zu vermitteln, mir zu signalisieren, dass ich von meinem Selbstbild oder dem Bild, das ich den anderen gebe, nicht in Ordnung bin, sondern ganz im Gegenteil, dass die anderen mich als völlig normal ansehen und mit mir zusammen Heiterkeit empfinden wollen und sich mit mir zusammen freuen wollen. Und das wird völlig ohne Worte und irgendwelche analysierenden Gedanken entsteht das aus dem Bauch heraus und ich bin zutiefst überzeugt, dass über dieses gemeinsame Lachen in einer Gruppe, die strukturiert ist, die eben auch gewisse Bedingungen hat, ja, also dass nicht jeder einfach das tut, was er will, sondern dass das irgendwie von jemandem auch ein bisschen angeleitet wird, dass die Sicherheit dann dadurch gewährleistet ist, dass das nicht ins Chaotische ausufert. Und das ist ja beim Lach-Yoga eben der Fall. Und so eine Gruppe kann dann über die Zeit dazu führen, dass das Selbstwertgefühl, das Selbstbild, das jemand entwickelt hat, verbessert wird, angereichert wird und durch das Lachen positiv gefüttert wird.
Ja, das ist sehr gut. Ja, das ist mit der Lachgemeinschaft, das ist wunderbar, weil, wie du schon eben auch gesagt hast, da wird auch auf bestimmte Regeln geachtet, dass man sich wirklich achtsam begegnet. Es wird ganz immer wieder darauf hingewiesen, ausdrücklich, dass wir uns nicht auslachen, dass wir miteinander lachen, dass wir Freude miteinander haben, dass wir gut aufeinander achten. Und als Leitung so einer Gruppe ist es auch immer wieder wichtig zu korrigieren, weil es passiert schon mal schnell, dass einer sagt, der noch neu dabei ist, haha, guck mal, das sieht aber ganz blöd aus oder das ist aber komisch. Und dann geht es wieder in diese Geschichte, was wir ja eben so ausgedrückt haben. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen es ja wertfrei haben, sondern wirklich diese freundliche Begegnung, in der wir uns stärken. Ganz, ganz wichtig und eine große Chance. Ja, und du hast gesagt, eben andeutungsweise den Pinocchio-Komplex. Wenn man jetzt anfängt, sich mehr in dieses Angstmuster zu begeben, werden auch die Bewegungen, das ganze Verhalten anders. Und du hast es dann Pinocchio-Komplex getauft. Erklär
Genau,
es uns doch bitte.
wenn ich in einer Schamposition bin, das heißt, mich als weniger wert ansehe als die anderen, dann ruft das Stress hervor. Das ist ganz klar. Und Stress führt eben dazu, dass unter anderem auch eine muskuläre Spannung ergibt. Und diese muskuläre Spannung führt dazu, dass die Geschmeidigkeit der körperlichen Bewegungen dann so sich entwickelt, dass man den Anschein eines unlebendigen, hölzernen Mechanismus bekommt. Und das ist also die große Leistung von Henri Bergson gewesen, der im Jahr 1900, das muss man sich vorstellen, das wegweisende Buch Das Lachen geschrieben hat. Bergson war ja übrigens auch Nobelpreisträger, einer der frühen Nobelpreisträger. Und der hat etwas unglaublich Wichtiges gesagt. Er hat gesagt, ein Mensch, der lebensgeschichtlich in die Position einer hölzernen Marionette kommt, also ein Mensch, der sich nicht mehr so geschmeidig verhält, wie das Lebendige sein muss. Ja, im Leben ist im Grunde, es fließt alles, es ist harmonisch und so weiter. Auch die Bewegungen eines Kindes, das ist ja alles noch sehr im Fließen. Verkrampfung kommt und ein hölzernes Gehabe bekommt, dann hat dieser Mensch irgendwann den Habitus einer Marionette. Und das Lachen, das dieser Mensch auslöst, ist sozusagen die Strafe, so hat er das bezeichnet, dafür, dass er sich aus der Gemeinschaft der Lebendigen verabschiedet hat und in die Position eines Objekts, eines hölzernen Objekts hineingeraten ist. Hört sich furchtbar an. Aber, und er sagte, wenn die Mimik ebenfalls erstarrt, eine erstarrte Mimik, die dann auch den Eindruck erweckt, das ist nichts Lebendiges mehr, sondern wie eine Statue, eine Sphinx, dann ist das der Ausdruck des Lächerlichen und es wird unweigerlich darüber gelacht, weil der Mensch nicht mehr das zum Ausdruck bringt, was ein lebendiger Organismus zeigen muss, sondern er wird zu einem Objekt und wird dann eben auch objektiviert, wird dann so behandelt, wie man zum Beispiel, wenn man in ein Museum geht und sich eine Statue anguckt, über die wird geurteilt, wird gesagt, die sieht so oder so aus, weil die nicht reagiert. Und diese Erkenntnisse von Henri über die Entstehung des Komischen sind eine Weiterführung dessen, was Aristoteles und die englischen Philosophen wie Thomas Hobbes und andere gesagt haben. Aber er hat es präzisiert. Er hat ganz klar gesagt, das Komische zeigt sich in unserem körperlichen Ausdruck. Und wenn der nicht mehr lebendig ist, dann bin ich irgendwann in der Position von Pinocchio. Und wer das Märchen kennt, Pinocchio war ein hölzerner Junge, der nichts anderes wollte, als irgendwann ein Junge aus Fleisch und Blut zu werden, was er ja zum Schluss dann auch wird. Und der kämpft drum und der muss viele erniedrigende Erfahrungen sammeln, aber er ist immer bemüht, wieder in die Gemeinschaft der Lebendigen zurückzukommen, sodass man sagen kann, Thomas Hobbes, Aristoteles und Henri Bergson werden ergänzt durch dieses wunderbare Märchen von Carlo Collodi über Pinocchio. Und wenn man Pinocchio liest, fast auf jeder Seite dieses Märchens kommt das Wort Scham vor.
Sehr interessant. Ja, ich möchte an dieser Stelle zu zwei Lach-Yoga-Übungen einladen. Und zwar finde ich es beim Lach-Yoga auch so wunderbar, dass es Übungen gibt, die sind einfach zum puren Amüsieren, zum einfach Spaß haben. Und dann gibt es Übungen, die dienen der Transformation. Das heißt, ich nehme etwas und registriere, das hätte ich gerne anders, so wie der Pinocchio, der ja aus seiner Hölzernheit ein Mensch aus Fleisch und Blut werden möchte. So habe ich mir dazu eine Lach-Yoga-Übung ausgedacht zu dem Pinocchio. Da möchte ich, liebe Hörer und Hörerinnen, euch einladen mitzumachen und auch dich, lieber Michael, dass ihr euch bitte vorstellt, dass eure Hände so nach und nach wie einfrieren, die werden ganz fest. Und dann werden die ganzen Arme, der Unterarm, Ellbogen, Oberarm, alles wird ganz fest. Und die Füße, Knie, Oberschenkel, die ganzen Beine werden fest. Und langsam ziehen wir uns vom Bauchnabel so zusammen, dass wir das Gefühl haben, immer mehr sind wir wie ein Stück Holz, was sich gar nicht mehr so bewegen kann. Und vielleicht merkt ihr auch, dass die Atmung sich dadurch etwas einengt und wir nicht mehr richtig so atmen können. Und dann kommt aber vom Bauchnabel aus ein ganz kleines Kichern, ein kleines Kichern vom Bauchnabel. Und das breitet sich immer mehr aus über den Bauch, über den Brustkorb und fließt über die Hüften in die Beine. Die Füße, alles wird lebendig. Und über die Schultern, in die Arme, oh, die Hände kribbeln schon, da kommt es auch an. Und dann schütteln wir in alle Zellen ein Kichern, richten uns dabei auf und Pinocchio reckt sich und streckt sich und freut sich in seiner Lebendigkeit. Ja, ich denke, das kann man sich immer wieder mal zunutze machen, wenn man merkt, so, oh, ich ziehe mich zurück, ich werde immer enger, ich werde immer kleiner, aus welchen Gründen auch immer. Das kann ja sehr unterschiedlich sein, dass man sich drauf besinnt, vom Bauchnabel kann sich ein Kichern und Lachen ausbreiten und dich wieder lebendig machen. Ja, das andere ist ja die Kunst, über sich selber zu lachen. Das schützt uns wirklich vor vielen, vielen Situationen, wo wir uns unnötig schämen, uns unnötig grämen. Und die Übung, die geht eigentlich so, dass wir mit dem Finger auf unser Brustbein zeigen. Aber ich habe jetzt noch einen Vorspann gemacht. Und zwar, dass wir einmal über die linke Schulter schauen und dabei, oh, lacht da jemand über mich? Dann dreht der Kopf sich über die rechte Schulter, Schulterblick über rechts. Oh, lacht da jemand über mich? Oh, dann denke ich mir, da lache ich doch besser erst einmal über mich selber und zeig mit dem Zeigefinger auf mein Brustbein. Und lach erst mal eine Runde. Das machen wir noch mal. Über die linke Schulter schauen. Oh, lacht da jemand über mich? Der Kopf dreht sich nach rechts, Schulterblick über rechts. Oh, lacht da jemand über mich? Ah, da lache ich doch besser. Erst einmal über mich selber. Finger auf das Brustbein. Ja, lieber Michael, ich glaube, das ist ja wichtig, ne, bei dieser ganzen Gelotophobie, dass wir in der Lage sind, über uns selber zu lachen, oder? Was denkst du?
Ja, wenn ich derjenige bin, der am besten lachen kann, nicht jetzt über mich oder über jemand anderen, sondern das Lachen an sich eben verwendet als einen Ausdruck von Lebendigkeit, dann kann ich über mich lachen, dann kann ich über die Welt lachen, dann kann ich über die anderen lachen und dann ist das alles im Grunde eine einheitliche Sache, die sich im Lachen auflöst, denn das Lachen braucht kein Objekt, es kommt von selber. Und wenn ich das erkannt habe, dass diese Urgewalt, diese emotionale Urgewalt, die im Grunde meine Stärke, meine emotionale Stärke und damit auch meinen Selbstwert dann definiert und ausmacht, dann genüge ich mir im Lachen selber. Und je weniger ich dabei denke, desto besser ist das, denn das Lachen ist tatsächlich etwas ganz Autonomes, das der Reglementierung durch meinen Verstand, durch das kritische Urteil der anderen und so weiter, völlig enthoben ist und das sich also über alles hinwegsetzt. Also man könnte sagen, das Lachen, das ist eine anarchische Kraft im ganz Positiven.
Ja, das unterschreibe ich direkt. Und was es auch fördert, wenn wir uns immer mehr mit dem Lachen auseinandersetzen, es immer selbstverständlicher auch aus uns rauspurzeln lassen, der Mut zur Lächerlichkeit, dass wir einfach das gar nicht mehr dramatisch finden, wenn vielleicht was lächerlich ist, oder auch das Wort neu besetzen, es nicht nur negativ sehen, sondern ja, es hat einen Grund, dass man drüber lacht. Es ist lächerlich. Also es ist es wert darüber zu lachen. Man kann die Worte ja auch anders besetzen.
Ja, das ist das, was Dostojewski in seinem Essay Der Traum eines lächerlichen Menschen so wunderbar beschrieben hat. Dostojewski war mit Sicherheit jemand, der eine Schamgenese hatte, sonst wären ja seine wunderbaren Bücher so gar nicht möglich gewesen. Wenn man zum Beispiel das Buch mal liest Aus dem Dunkel der Großstadt, da beschreibt er die Einsamkeit des beschämten Menschen, das war er im Grunde selber. Und er sagte es im Traum des lächerlichen Menschen, ich habe irgendwann gelernt, die Lächerlichkeit nicht mehr zu fürchten, sondern ich bin ein Verkünder geworden. Ich bin ein Verkünder des Lachens geworden. Und ich gehe in die Welt und ich lache alle an, ich lache in die Welt hinein. Und diejenigen, die über mich lachen, die liebe ich, weil sie auch lachen. Und
Ja,
je mehr sie lachen, desto mehr kann ich lachen. Und in diesem gemeinsamen Lachen finde ich meine Erfüllung. So ungefähr hat er das gesagt. Das heißt, für ihn gab es die Kategorie des Lächerlichen irgendwann nicht mehr, sondern es gab nur dieses Lachen, das aus ihm selbst herauskam als eine expansive Ressource, als eine Ressource, die ihm genügt hat. Und wenn andere gelacht haben, hat er sich gefreut, denn sie haben sich im Grunde mit ihm zusammen dann auch wieder zu einer Lachgemeinschaft formiert.
Das hört sich sehr gut an. Das gefällt mir. Dass das einfach, ja, dass sich das ein Stück weit auch auflöst. Das ist toll. Ja, an dieser Stelle möchte ich ein Zitat anbringen von Michael Berger, Künstler und Lachbotschafter. Das ist eine Abwandlung von Wilhelm Busch. Er sagt: Und ist der Ruf erst etabliert, dann lacht es sich völlig ungeniert. Wer Michael Berger mehr kennenlernen möchte, es lohnt sich. In Folge 11 des Podcastes Die Kraft des Lachens könnt ihr euch da mehr von anhören. Ja, an dieser Stelle möchte ich auch noch mal zu Übungen einladen. Und zwar hast du gesagt, dass Grimassenschneiden vor dem Spiegel doch auch sehr schön ist.
Ja, das ist gut. Ja. Dann bin ich mein eigenes Objekt, aber wenn ich Grimassen schneide, habe ich natürlich keine erstarrte Maske im Sinne von Bergson, sondern dann ist das ein sehr lebendiges Gesicht. Das Gesicht, das grimassiert und Grimassen schneidet, ist ein Ausdruck des Lebendigen.
Ja, das können wir uns mal gerade vorstellen. Das ist ja auch ganz entspannt, auch wenn wir jetzt so viel geredet haben, dass wir mal so den Mund gruselig machen und die Augen zusammenkneifen. Und dann können wir uns auch mal die Zunge rausstrecken, bäh, wie bei dem Löwe, bei dem Lachlöwe. Ja, kann man so die ganzen Backen, die Nase rümpfen. Und wenn man das vorm Spiegel macht, dann kann man sich schon über sich selber amüsieren. Das ist doch auch schon mal herrlich. Und sich
Das
dabei
ist
gar nicht
herrlich,
lächerlich fühlen im negativen Sinn, sondern einfach Spaß haben.
zur Zunge möchte ich noch etwas sagen. Eine wunderbare Übung für Menschen, die ein exzessives Lampenfieber haben. Das sind natürlich Menschen, die unter großen Schamängsten leiden. Also wenn jemand, ich habe das oft diesen Tipp weitergegeben, wenn jemand sagt, wenn ich einen Vortrag halten muss und dann merke ich dann plötzlich, dass ich den Jipper kriege und dass ich erstarre, dass mir die Luft wegbleibt, die Stimme zittrig wird. Und das ist natürlich die Schamsituation par excellence. Und dann kommt auch das Gefühl absoluter Ohnmacht. Ich weiß nicht, was ich tun kann, außer dass ich jetzt wegrenne und im Erdboden versinke oder wie auch immer. Und da hilft diese einfache Übung. Ich habe das also so oft, auch als ich noch aktiv Psychotherapeut war, habe ich das weitergegeben und gesagt, wenn Sie vorne stehen und die Leute Sie alle angucken und Sie merken, dass der Jipper kommt, dann machen Sie nichts anderes, als dass Sie die Zunge zwischen die Zähne strecken und dann sagen, sehr verehrte Damen und Herren, ich habe diesen Vortrag auf konventionelle Art und Weise begonnen und möchte unkonventionell fortfahren. Und das hilft, soweit das jemand kann.
Ha
Und viele haben mir gesagt, in dem Augenblick war die Spannung weg und die Leute fingen dann auch um zunächst mal verwundert zu gucken und dann einige zu lachen. Und dann war ich mir plötzlich bewusst, ich habe ja Kontrolle über mich. Und wenn ich jetzt etwas bewusst freiwillig mache, also freiwillig komisch bin, dann habe ich eine Kontrolle darüber, dass ich nicht erstarren muss, sondern dass ich noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten habe.
Ah, das ist ein sehr interessanter Gedankengang. Das gefällt mir gut. Ja, sehr gut.
Das
Sehr
Lösen
gut, sehr
lachen,
gut, ja. Ja, beim
ne?
Lachyoga machen wir das durchaus auch, die Zunge zwischen Lippen, dass wir dann so unterhalten oder einen Witz erzählen oder sogar Lieder, Lieder so singen. Ne?
Also
Also sogar
da muss
Lieder
man
so singen.
richtig, richtig vom Waffen werden.
Ja, das ist toll, das macht Spaß.
Die Leute sollen sehen, was ich für eine lange Zunge habe.
Ja, und du hast mir auch eine Übung erzählt, wo man Wasser in den Mund nimmt und dann redet. Das stelle ich mir auch spannend vor.
Ja, auch da muss ich gucken, dass ich das Wasser nicht verschlucke und dann bin ich, wie Viktor Frankl das gesagt hat, bin ich nicht auf meine scheinbaren Schwächen hyperreflexiv konzentriert, sondern dann bin ich oder fokussiert, sondern dann kann ich dereflektieren. Dann achte ich nicht mehr drauf, ob ich jetzt komisch wirke oder nicht, sondern nur, dass ich das Wasser nicht verschlucke. Ich kann
Haha.
Murmeln in den Mund nehmen, Bonbons. Ich kann aber, was auch sehr gut möglich ist, einen Weinkorken zwischen die Zähne tun und dann mit dem Weinkorken sprechen. Damit habe ich dann etwas gemacht, was allen zeigt, ich will komisch sein, ich lege es darauf an. Und wenn ich freiwillig komisch bin, dann, das nennt man ja die paradoxe Intention, dann bin ich nämlich nicht mehr unfreiwillig komisch. Und das ist im Grunde dann der Königsweg, um wieder zu sich selbst zurückzufinden als einem Menschen, der sich keine Gedanken darüber macht, ob er ein Opfer für die Abwärtsvergleiche der anderen ist, sondern der selbstbestimmt sich sagt, ich mache das oder jenes, auch wenn es den anderen nicht gefällt oder vielleicht gefällt es ihnen doch.
Ja, gerade diese Unabhängigkeit zu schaffen, ne, dass man nicht darauf angewiesen ist, dass es allen gefallen muss, ne, das ist ja schon mal eine ganz große Befreiung. Hallo?
Ja, ich bin noch da. Ich habe gerade aufgepasst, dass ich meine Zunge nicht verschlucke.
Klasse. Ja, dazu möchte ich gerne noch zwei Sachen auch machen. Und zwar die Marionette. Das passt nämlich sehr schön. Lasse ich mich zu einer Marionette gestalten, wo nur jemand an meinen Fäden zieht und bestimmt, was mir passiert, oder bestimme ich selber. Da möchte ich die Hörer und Hörerinnen auch wieder bitten, mitzumachen und auch dich, Michael. Stellt euch bitte vor, an beiden Handgelenken, da ist ein Faden montiert und ein Fremder zieht an diesen Fäden und eure Arme gehen automatisch hoch. Das gleiche passiert bei dem rechten Knie. Da ist ein Faden und jemand zieht da dran. An dem anderen auch. Und ihr werdet jetzt von jemandem Fremden bestimmt, wie ihr euch bewegt. Das ist, kann ja ganz witzig sein, kann auch vielleicht mal eine Erleichterung sein, dass ich es abgebe und ein anderer darf bestimmen. Aber letztendlich ist es Unfreiheit und wir möchten uns befreien. Und dann stellen wir uns vor, dass wir mit den Augen ganz intensiv zwinkern können und die Augen so zumachen wie eine Schere. Ist da eine Faden durch? Wir schauen uns den nächsten Faden an und die Augen zu. Zack, der Faden ist durch. Und die anderen Fäden. Zack und zack. Ach, und wir schütteln uns. Ah, wir können uns wieder bewegen, wie wir es selber wollen. Welche Freiheit. Ah, ja, die Freiheit, ne, steckt da ganz viel in dem Ganzen auch drin. Und dass sie es selber mögen, dass sie es selber gern haben, das ist ja auch was, was dabei ganz wichtig ist, dass wir nicht zur Marionette werden, dass wir kein Pinocchio aus Holz werden. Und da hat der Yorgos Kanakakis, das ist ein Mann, der sich ganz viel mit Trauerforschung und mit Trauer und Leben, Trauerfreudeforschung beschäftigt. Und der hat eine Heli-wie-Geißer-Umarmung entwickelt. Die liebe ich sehr und die möchte ich euch vorstellen. Das He steht für Herz, das Li für Liebe, das Wi für Wiegen, das Gai für Gaia, Mutter Erde, das S für Sprechen und das A für Augen auf. Heli wie Geißer-Umarmung. Dabei nehmen wir die rechte Hand auf unser Herz, ja, rechte Hand aufs Herz legen, die linke Hand ganz freundlich auf die rechte Schulter legen, sodass wir uns sozusagen selber im Arm haben. Und er sagt, wenn wir uns so umarmen, rechte Hand aufs Herz, linke Hand auf die Schulter, dann umarmen wir gleichzeitig unser inneres Kind und uns als jetzigen Erwachsenen und dürfen uns dann ein ganz bisschen hin und her wiegen, ganz sanft und uns schöne Dinge sagen, wie zum Beispiel, ja, ich versuche wirklich mein Bestes. Ich möchte wirklich wieder herzlich lachen. Meine Freiheit möchte ich pflegen und ich habe da schon ein ganzes Stück geschafft. Und so kann man sich alles Mögliche wohlwollend sagen und dann auch, dass man sich selber sagt, ich mag mich. Und das ist für manche Menschen gar nicht so einfach, es zu sich selber so auszusprechen. Liebe Hörer und Hörerinnen, probiert das mal. Lieber Michael, auch du, sagt euch mal, ich mag mich. Und wie gut sich das eigentlich anfühlt. Das kann man dann immer wieder mal so für sich machen, um sich gut zu nähren. Also sich nicht immer nur zu sagen, was man blöd macht und wie doof man ist und wie klein man ist. Da sind die meisten ja mehr Experte drin. Aber diese Heli wie Geisterumarmung, rechte Hand aufs Herz, linke Hand auf die Schulter und dir auch mal Gutes zu sagen, das ist doch wunderbar, oder?
Das ist wunderbar und ich könnte mir vorstellen, dass das eine tolle Methode bei all denen ist, die unter Schlafstörungen leiden. Wenn man das nämlich genauso macht, sich und sein inneres Kind dann als Einheit fühlt, dann kann ich mir vorstellen, dann entsteht ein wohliges Kuschelgefühl und der Schlaf, der kommt dann von selbst.
Ja, das hört sich gut an. Gute Idee. Auch da kann man das gut einsetzen. Hat auch was Beruhigendes, ne? Weil das ja auch dieses leichte Wiegen hat und dieser Zuspruch. Sehr schöne Idee. Ja, lieber Michael, wir sind schon so langsam am Ende angekommen von unserem wunderbaren Gespräch. Was hast du noch für eine spezielle Botschaft für unsere Hörer und Hörerinnen? Was möchtest du noch ganz kurz mitgeben?
Also ich kann wie Dostojewski in seinem Traum des lächerlichen Menschen nur eins sagen, geht in die Welt hinaus und lacht in die Welt hinein. Alle, die zurücklächeln oder lachen, sind ein Teil eurer missionarischen Tätigkeit. Ja, das ist ja auch etwas von Michel Berger. Er bezeichnet sich als Missionarin mit zwei R. Sodass es uns, wenn es uns egal ist, ob wir komisch wirken oder nicht, weil wir es ja sein wollen, als Missionarin wollen wir ja freiwillig komisch sein, dann werden wir jedes Lachen, auch das vielleicht von dem Adressaten, den wir auf der Straße treffen, vielleicht nicht so ganz positiv gemeint ist, als etwas ganz Wunderbares ansehen. Und sobald wir diese Einstellung haben, wird über unsere Spiegelneuronen die Botschaft ausgesendet, das ist toll, was du machst, du bist ein toller Mensch und ich bin ein toller Mensch und wir lachen zusammen ganz toll. Und dann, denke ich, wäre genau das erreicht, was wir alle anstreben, um ein bisschen in diesem Leben glücklich zu sein.
Ja, das hört sich gut an. Ja, dieses Selbstbestimmte, ne, das ist das Wichtige. Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, und ich möchte euch auch noch dazu ermuntern, immer mehr frisch und frei einfach loszulachen, auch an Orten, die dir undenkbar erscheinen. So wie Patch Adams, der amerikanische Arzt, Clown und Sozialaktivist, gesagt hat, dreimal täglich laut in der Öffentlichkeit lachen und davon einmal an einem Ort, von dem man denkt, dort geht es auf keinen Fall.
Genau.
Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, wenn ihr noch mehr über therapeutischen Humor erfahren möchtet, dann empfehle ich euch das wunderbare Buch von Michael, Die heilende Kraft des Lachens, mit dem Untertitel Mit therapeutischem Humor frühe Beschämung heilen. Und dann können wir auch noch ein weiteres Buch empfehlen, das haben Michael und ich jetzt gerade frisch zusammengeschrieben. Das Lachen, ein theoretischer und praktischer Überblick. Ja, also ihr könnt euch sehr viel mit wunderbarem Lachen beschäftigen. Lieber Michael, zum Schluss möchte ich dich einladen. Lass uns doch nochmal zusammen ganz herzhaft lachen.
Ja,
herrlich. Oh Gott, war jetzt stundenlang. Lieber Michael. Herrlich, herrlich, herrlich. Ich danke dir für dein wunderbares Gelächter und für dieses großartige Gespräch. Dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss und heiter weiter. Ciao.
Möchtest du von meinem Podcast durch dein Jahr begleitet werden? Du kannst ihn kostenfrei abonnieren. Und wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, findest du Infos auf meiner Internetseite www.lachyoga-silvia-rössler.de. Silvia mit II vorne hinten und Rössler mit OESS. Ich wünsche dir ein herzliches Heiter weiter und freue mich auf unser Wiederlachen. Ha 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 ha!